Frohes neues Jahr, Hermann. Worauf freust du dich denn an diesem 1. Januar 2021 am meisten?
Frohes neues Jahr, Nina, erstmal mit euch zusammen zu arbeiten, aber sonst Kaffee, Wein und Bier trinken mit Freunden. Den 90. meiner Mama draußen feiern. Die hat Gott sei Dank im Juni Geburtstag. Und die große Herausforderung, vielen von euch Hörerinnen und Hörern aus der finanziellen Corona, ihr wisst schon, zu helfen. Es gibt eine Menge Hilfen, darüber wollen wir heute reden.
Ganz genau. Und worüber du dich als Verbraucher, als Verbraucherin freuen kannst, wo es etwas mehr Geld vom Staat gibt oder wo du im neuen Jahr sparen kannst, besprechen wir. Wir, das sind
Hermann Josef Tenhagen
und Nina Zimmermann.
Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
Neues Jahr, neue Lage. Mit Blick auf die Corona-Pandemie lässt sich sagen, auch bei uns sind die ersten Impfungen angelaufen vor einigen Tagen, endlich und zum Glück. Aber der Lockdown geht noch etwas weiter. Und da gibt es vielleicht Zeit, dich mit deinen Finanzen zu befassen. Also es ist jedenfalls mein fester Vorsatz auf meiner an Vorsätzen nicht gerade kurzen Liste fürs neue Jahr. Was ändert sich 2021? In welchen Bereichen? Über folgende Themen wollen wir heute in dieser Folge 61 von Tenhagens Corona-Podcast reden. Steuern, Arbeit, Sozialversicherung und Krankenkasse sowie über Energie. Starten wir mal mit dem ersten Teil, mit den Steuern. Weniger schön für uns alle seit heute ist die Mehrwertsteuer in den meisten Fällen wieder auf der alten Höhe, also wie vor bzw. zu Beginn der Corona-Pandemie. Wo ist sie das nicht und warum nicht, Hermann?
Also früher war das so, dass wir 19% für Dienstleistungen gezahlt haben und 7% Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln zum Beispiel. Das führt dann auch dazu, dass man in der Kneipe, wenn man in der Kneipe ist, 19% bezahlt, wenn man Essen aus der Kneipe mitnimmt, 7%. So, jetzt ist das dann zeitweise bei 16% und 5% gewesen, also deutlich weniger. Und jetzt sind wir wieder bei 19 und 7, nur mit einer zusätzlichen Änderung. In der Kneipe wird das Essen jetzt künftig erstmal auch mit 7% Mehrwertsteuer nur berechnet. Das heißt, der Kneipier hat an jedem Essen für 10 Euro, also wenn du da irgendwas isst, 1 Euro mehr in der Tasche.
Das ist eine schöne Nachricht und hoffen wir, dass es den Gastronomen nach der Corona-Pandemie auch dann wirklich wieder gut geht. So, Frei- und Pauschbeträge steigen. Lass uns da mal vielleicht einen schnellen Ritt durchmachen, Hermann.
Ganz schnellen Ritt. Also Kindergeld steigt um 15 Euro. Entsprechend steigt auch der Kinderfreibetrag. Also das, was man verdienen kann, wo man das man von der Steuer absetzen kann. Der Unterhaltshöchstbetrag, da sind diese 9.744 Euro wieder. Also wenn ich Unterhalt für ein studierendes Kind oder irgendjemand anders bezahlen muss, der aber das, für den ich kein Kindergeld mehr bekomme, dann kann ich den geltend machen, das heißt von meinem Einkommen abziehen, muss dafür keine Steuern bezahlen. Der Freibetrag für Alleinerziehende ist auch 2021 nochmal auf 4.008 Euro festgesetzt. Vorher war da immer rund 1.930 Euro. Das von daher auch da super. Man kann mehr Geld verdienen, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen. Der Behindertenpauschbetrag hat sich verdoppelt. Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die da endlich mal angefasst haben. War auch dringend erforderlich. Nachweispflichten für weniger Behinderte sind abgesenkt worden. Der Pflegepauschbetrag ist erhöht worden. Also eine ganze Reihe von solchen Dingen, die alle dafür sorgen, dass man ein bisschen mehr Geld haben kann und dafür keine Steuern zahlen muss.
Ja, und dann gibt es ja noch eine schöne Nachricht, denn für rund 90% aller Steuerzahler entfällt der Solidaritätszuschlag mit diesem Jahr. Warum?
Naja, wenn ich jetzt hässlich wäre, würde ich sagen, weil es im Osten so gut geht inzwischen. Nein, aber ganz ernsthaft, also der Soli ist ja mal eingeführt worden, um zu finanzieren, dass wir dafür sorgen, dass auch in Ostdeutschland den Leuten es möglichst vergleichbar geht wie im Westen. Da sind wir immer noch nicht komplett, aber da ist schon eine ganze Menge gemacht worden. Und jetzt hat man sich entschlossen, den jetzt abzuschaffen. Der Entschluss war ja alles weit vor Corona. Das bedeutet für die meisten Leute, wer nicht exorbitant viel Geld verdient, dass er künftig keinen Soli mehr bezahlen muss. Befreit heute sind ja schon Leute mit ganz wenig Einkommen, die also maximal 972 Euro im Jahr an Steuern gezahlt haben. Die mussten bisher schon nichts zahlen. Aber der Durchschnittsverdiener, der musste ja Soli zahlen, 5,5% Aufschlag auf seine Steuern. Ich habe das jetzt mal durchrechnen lassen, da gibt es einen schönen Rechner. auch vom Bundesfinanzministerium. Und wenn eine Familie 50.000 Euro Einkommen hat nach Abzug der Kinderfreibeträge, dann muss die kommendes Jahr 400 Euro weniger Steuern zahlen. Und das kommt ja monatlich an, das läuft nämlich automatisch quasi. Und ein Single mit 60.000 Euro Einkommen, der würde fast 900 Euro an Steuern sparen. Also das ist eine ganze Menge, ein ganz ordentlicher Schluck aus der Pulle, den wir da bekommen.
Ja, absolut. Das macht sich dann, glaube ich, bei sehr vielen Leuten bemerkbar. Den Soli zahlen also ab jetzt nur noch Besserverdienende und Anleger, die ihren Sparerfreibetrag ausgeschöpft haben. Da sollten wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen.
Naja, der Punkt ist, der Soli ist abgeschafft für Arbeitseinkommen. Und aber für Leute, die Einkommen haben, weil sie Zinsanlagen haben, andere Renditen haben, die mit ihren Fonds oder Aktien Anlageerfolg erzielt haben, für die gilt weiterhin, die müssen zusätzlich zu ihrer normalen Steuer da auch noch einen Soli bezahlen. Und Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen, müssen auch bezahlen. Weil man denkt, also erstens, die haben es ja eher. Und die sollen auch länger solidarisch sein können. Das kann ich auch sozusagen verstehen und finde ich eigentlich auch ganz vernünftig an der Stelle.
Ja, und damit sind wir quasi bei Thema 2, Arbeit. Du hast gerade schon Besserverdienende angesprochen. Ist natürlich noch so ein bisschen weiter ein Steuerthema, auf das ich jetzt kommen möchte, nämlich das Thema Arbeiten von zu Hause aus. Gibt es da eventuell eine Steuererleichterung? Es war ja lange fraglich, ob sie kommt, die Homeoffice-Pauschale, schwieriges Wort. Davon würden ja oder sollten ja hoffentlich auch diejenigen profitieren, die nur eine Arbeitsecke und eben kein Arbeitszimmer zu Hause haben und in Corona-Zeiten eben nicht ins Büro gehen konnten. Thema, das hast du mehrfach ja auch hier im Podcast schon besprochen, zuletzt mit Finanztipp-Kollege Udo in Folge 52. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand eigentlich?
Also der aktuelle Stand ist, dass es eine solche Homeoffice-Pauschale geben soll für die Leute, die zu Hause haben, arbeiten müssen, weil man sagt, die haben dann ihren Herd häufiger anwerfen müssen, ihren Kühlschrank auch, die haben mehr Strom gebraucht und all das will man ein Stück weit abgleichen. Außerdem, wenn die Leute zu Hause sind im Homeoffice, dann konnten sie nicht zur Arbeit fahren, haben also auch keine Entfernungspauschale, können sie nicht geltend machen. Also insgesamt will man auf die Art und Weise den euch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern da entgegenkommen. Und man will auch der Finanz, also der Mann heißt hier in dem Fall unsere Parlamentarier, wollen auch der Finanzverwaltung entgegenkommen. Weil wenn jetzt jeder Einzelne anfängt, sozusagen bei seiner Steuererklärung vorzurechnen, was du da ausgegeben hast, dann macht das, glaube ich, Finanzbeamte wahnsinnig. Und deswegen haben die Parlamentarier in ihrer Weisheit gedacht, wäre doch gescheiter, wir machen einfach erstmal so eine Pauschale. Und dann die meisten Leute werden dann denken, ja, nehme ich die Pauschale mit, dann muss ich auch selber nicht irgendwie detailliert alles aufschlüsseln. Und das ist, glaube ich, die Idee dahinter und das ist ja auch ganz vernünftig. Und die Pauschale ist 5 Euro pro Tag, den ich im Homeoffice verbracht habe, maximal aber 600 Euro im Jahr. Wichtiger Hinweis für alle draußen, die können im Finanzamt rechnen. Wenn ihr 100 Tage zu Hause gewesen seid im Homeoffice, könnt ihr nicht 220 Tage zur Arbeit gefahren sein. Also die Entfernungspauschale dann natürlich nur für die Tage angeben, an denen man nicht im Homeoffice war. Ne? Das schaffen die denn schon und da muss man sich keine Blöße geben. Ganz wichtig.
Okay, also das muss ich tatsächlich auch mal machen, genau zählen, wie viele Tage ich zu Hause im Homeoffice verbracht habe und wie wenige Tage im Finanztipp-Büro. Ja, da muss ich nochmal sehr in mich gehen, wie das im vergangenen Jahr war. Wie sieht das denn aus, wenn man nicht wie ich eine Ecke im Wohnzimmer zum Arbeiten benutzt, sondern ein Arbeitszimmer hat, wo man die Tür wirklich zumachen kann? Welche Möglichkeiten habe ich denn da?
Ja, also wir wollen ja nicht so lang werden, aber ich wollte noch ganz kurz doch nochmal was sagen zum Büro zu Hause. Ne? Das ist nämlich ja nicht nur diese Pauschale, sondern auch, wenn du dir einen neuen Schreibtischstuhl angeschafft hast, damit du keine Rückenschmerzen kriegst beim Zuhausearbeiten oder einen neuen Laptop oder einen Bildschirm oder sowas, kannst du natürlich steuerlich geltend machen. Und für diejenigen unter euch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die vielleicht doch ein Arbeitszimmer haben, weil das Kind nämlich ausgezogen ist und man das Kinderzimmer schön umwandeln konnte, Tür zumachen konnte. Arbeitszimmer absetzen ist dann auch möglich. 1250 Euro für das Arbeitszimmer sind pauschal möglich, wenn das Arbeitszimmer dann hin und wieder genutzt werden muss und ihr die Tür zumachen könnt. Und für diejenigen, die nicht nur hin und wieder, sondern mehr 3 Tage die Woche oder mehr das nutzen mussten, die können sogar die kompletten Kosten eines solchen Arbeitszimmers, also auch die anteilige Miete und die anteiligen Stromkosten absetzen. Das sind dieses Jahr bestimmt viel mehr Leute, weil die in Homeoffice sind.
So, dann war es ja im vergangenen Jahr wahrscheinlich so, dass manche Leute eben doch zur Arbeit fahren mussten und auch einen etwas weiteren Weg hatten. Für die ändert sich im Jahr 2021 ja auch was. Was genau ist da jetzt neu?
Naja, das ist so, dass das Parlament beschlossen hat, also dass wir Steuerzahler, wenn wir einen weiteren Weg haben, für die Kilometer über den 20. hinaus, also ab dem 21. Entfernungskilometer bis zum Arbeitsplatz, erhöht sich unsere Pendlerpauschale zunächst von 30 auf 35 Cent pro Kilometer. Ab 2024 bis 2026 sollen es sogar 38 Cent pro Kilometer werden. Hintergrund ist etwas anderes, was wir hinterher nochmal sagen. Es wird nämlich eine CO2-Abgabe geben und das heißt, der Sprit wird deutlich teurer. Und die Parlamentarier meinten dann, also wer zur Arbeit fahren muss, der kann ja jetzt nicht dadurch belastet werden, dass der Sprit deutlich teurer wird. Und deswegen steigen diese Pauschalen auch. Und zwar unabhängig davon, ob du Sprit brauchst. Also wenn du mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zur Arbeit fährst, dann kriegst du diese Pauschalen eben auch.
Okay, mehr als 20 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit ist ganz schön sportlich.
Macht mein Bruder manchmal.
Oh, Wahnsinn. Für mich ist da nichts zu holen. Ich habe nur etwa 2 Kilometer zur Arbeit und mache das ja jetzt im Moment sowieso nicht wegen Homeoffice. Also ich kann da erstmal nichts geltend machen. Es gibt in diesem Zusammenhang aber noch etwas anderes, nämlich die Mobilitätsprämie. Was ist denn das genau?
Naja, also ihr merkt vielleicht, du merkst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Parlamentarier haben sich in diesem Corona-Jahr eine Menge Gedanken darüber gemacht, wie das sozial ausgewogen einigermaßen hinkommen kann. Es gibt nämlich nicht nur die Pendlerpauschale, es gibt auch eine sogenannte, Mobilitätsprämie. Das Problem mit der Pendlerpauschale ist ja, die kann man bei der Steuer geltend machen. Also die könntest du bei deiner Steuer geltend machen. Wenn du jetzt aber gar nicht viel Steuern zahlst oder vielleicht gar keine Steuern zahlst, weil du so wenig verdienst und trotzdem weit zur Arbeit fahren musst, dann wärst du dann benachteiligt. Das wäre ja total doof und deswegen gibt es im Rahmen der Steuererklärung kannst du eine sogenannte Mobilitätsprämie beantragen. Sozusagen, und dann haben auch Leute, die einen weiten Weg zur Arbeit haben und eben bei der Steuer nicht profitieren könnten, was davon, dass sie ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben.
Wo wir gerade beim Thema geringeres oder niedriges Einkommen sind, schöne Nachricht für den Mindestlohn im Jahr 2021, der steigt jetzt künftig regelmäßig. Worauf sollte ich da achten, wenn ich einen Minijob habe?
Naja, der ist jetzt zum 1. Januar ist der Mindestlohn auf 9,50 Euro gestiegen und im Sommer steigt dann nochmal 10 Cent auf 9,60 Euro. Der Punkt dabei ist, es gibt ja Leute, die haben extra so einen 450-Euro-Job, weil sie dann nicht weiter an Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen und haben das mit ihrem Chef auch ausgemacht. Wenn der Mindestlohn nun steigt, dann kann man weniger Stunden arbeiten für 450 Euro. Dann sind die 450 Euro erreicht. Da müsst ihr also aufpassen, wenn ihr sowas macht, damit ihr nicht plötzlich dann doch irgendwie Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müsst. Von daher mit dem Chef mal drüber reden, wie viele Arbeitsstunden ihr denn tatsächlich da noch arbeiten könnt bei dem Mindestlohn, den ihr bekommt.
Okay. Ja, also kann sein, mehr Geld für weniger Stunden, beziehungsweise gleiches Geld für weniger Stunden könnte hinten rauskommen.
Das wäre das Normale, was dabei rauskommen würde, nämlich mehr Geld für weniger Stunden.
Über etwas mehr Geld können sich auch Auszubildende ab 2021 freuen. Auch hier gab es eine Anpassung bei der Mindestvergütung. Wie sieht die denn genau aus?
Naja, also das ist ja etwas, weil seit einigen Jahren beobachtet wird, dass viele von den Azubis einfach viel zu wenig Geld für ihre Ausbildung bekommen und dann irgendwo anders dem Staat und ihren Eltern auf der Tasche liegen, hat man in den letzten Jahren eine Mindestvergütung eingeführt und die war im Jahr 2020 515 Euro im ersten Lehrjahr und ab diesem Jahr wird sie 550 Euro im ersten Lehrjahr betragen. Das ist schon mal ganz ordentlich und wenn Lehrlinge ordentlich was zur Arbeit der Firma beitragen, sollte das in den Firmen auch drin sein, die 550 Euro.
Absolut, zumal das ja trotzdem kein riesiges Gehalt ist, muss man ja auch mal dazu sagen, denke ich. Dann lass uns jetzt mal einen gewaltigen Sprung altersmäßig machen. Wir kommen nämlich zum Thema Rente. Im Jahr 2021 wird die Grundrente eingeführt. Lass uns mal erklären, was das überhaupt ist und wer davon profitiert.
Ja, die Grundrente kommt, um mit Norbert Blüm zu sprechen, so ein Stück weit. Also im Sommer hat der Bundestag und der Bundesrat haben da gemeinsam beschlossen, dass Leute, die lange Jahre gearbeitet haben, aber wenig Geld verdient haben und eingezahlt haben in die Rentenkasse, dass die eine höhere Rente haben sollen, dass das der Würde dieser Arbeit entsprechen wird, wenn jemand 33 Jahre oder mehr gearbeitet hat, also 35 oder vielleicht sogar 40 Jahre gearbeitet hat, immer eingezahlt hat, aber wenig verdient hat, dass der oder die dann auch in der Rente ein bisschen besser dastehen soll. Das Modell ist wie folgt. Wer durchschnittlich verdient, und durchschnittlich verdienen, das sind heute 3.800 Euro im Monat, der bekommt einen Rentenpunkt dafür, wenn er ein Jahr einzahlt. Wer weniger verdient, bekommt weniger Rentenpunkte. Und wer in der Zeit, wo er gearbeitet hat, in den letzten Jahrzehnten wenig Rentenpunkte gekriegt hat, weil er vielleicht nur halbtags gearbeitet hat oder einen schlechten Stundenlohn hatte, der bekäme eine ganz niedrige Rente in Deutschland und die soll jetzt aufgestockt werden. Und die Leute, die aufgestockt bekommen, sagt das Bundesarbeitsministerium, bekommen im Schnitt 75 Euro mehr Rente. Das ist auch schon ganz schön. Es gibt aber auch Leute, die durchaus 300 oder 400 Euro mehr Rente bekommen, wenn die eine ganz besonders schlechte Konstellation vorher hatten. Nun ist das kompliziert auszurechnen und deswegen die gute Nachricht für dich, wenn du so ein Rentner bist oder vielleicht künftig einer wirst, du musst das nicht selber ausrechnen. Das macht die Rentenversicherung für dich, das macht die auch automatisch. Und für diejenigen, die schon in Rente sind, gibt es den Schluck aus der Pulle, den zusätzlichen auch automatisch. Da müsst ihr nichts rechnen. Also auf jeden Fall ist das gut und das ist auch sozial angemessen. Und diejenigen, die nie was eingezahlt haben, etwa weil sie vielleicht immer nur 450-Euro-Jobs gemacht haben oder vielleicht auch, weil sie sozusagen neben der Steuer- und Sozialversicherung hergearbeitet haben, die kriegen halt nichts, aber die haben ja vorher auch überhaupt nichts eingezahlt für die anderen Leute, die dann gearbeitet haben.
Ja, das Thema Rente bringt mich zu unserem Themenkomplex 3, nämlich Sozialversicherungsbeiträge. Auch da ändert sich in diesem neuen Jahr so einiges. Hintergrund ist der, du als Arbeitnehmer zahlst von deinem Bruttogehalt ja Beiträge an die gesetzliche Sozialversicherung, also Renten- und Arbeitslosenversicherung, die gesetzliche Pflege-, Unfall- und auch die Krankenversicherung. Diese Sozialabgaben werden aber nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze erhoben und für den Teil des Gehalts über der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze fallen keine weiteren Abgaben an. Bei welchem Betrag diese Grenze liegt, das richtet sich immer nach der Lohnentwicklung im Vorjahr und wird jedes Jahr neu festgelegt. Was tut sich denn da in diesem Jahr, Hermann?
Das ist jetzt etwas, wo diejenigen von euch, die besser verdienen, also wenn du mehr als 5.000 Euro oder mehr verdienst, musst du nächstes Jahr ordentlich mehr draufzahlen bei der Krankenkasse, wenn du nämlich in der Kasse bist. Weil bisher musstest du nur für 4.687, glaube ich, Euro Krankenkassenbeiträge bezahlen. Ab diesem Jahr musst du für 4.837 Euro Krankenkassenbeiträge zahlen. Also für 150 Euro mehr Beiträge für die Krankenkasse und für die Pflegeversicherung. Das sind zusammen fast 20%. Das heißt, 30 Euro mehr Beiträge müssen dein Chef und du abdrücken. 15 Euro merkst du bei deinem Netto. Wenn du richtig gut verdienst dann, das heißt also im Osten über 6.700 Euro im Monat und im Westen über 7.100 Euro, dann passiert bei der Rente nochmal das Gleiche. Da sind nämlich diese Beitragsbemessungsgrenzen auch gesteigert worden für Renten- und Arbeitslosenversicherung. Und da geht dann nochmal 20% von dem ab und das sind im Osten 250 Euro die Steigerung und im Westen 200. Und das heißt an der Stelle nochmal 20 Euro bis 25 Euro mehr für die Rentenkasse. Die sollen ja dann als Rente nachher auch bei dir ankommen. Aber wie gesagt, macht dein Netto kleiner. Also 15 Euro mehr für die Krankenversicherung und 25 Euro mehr für die Rentenkasse. Das sind zusammen schon 40 Euro mehr, die erstmal nicht als Netto bei deinem Gehalt bei dir ankommen.
Ja, das Thema Krankenkasse hast du ja auch gerade schon erwähnt. Auch da gibt es eine nicht so schöne Nachricht. Da steigen nämlich zum Teil die Zusatzbeiträge. Es ist ja so, dass der allgemeine Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung für alle Versicherten gleich ist. In diesem Jahr liegt er bei 14,6% des Bruttoeinkommens. Die eine Hälfte zahlt ein Arbeitgeber, die andere Hälfte trägst du selbst. Und dann kommt eben noch der Zusatzbeitrag obendrauf. Ich habe vorhin mal nachgeschaut bei mir, ich bin bei der TK. Da steigt der Gesamtbetrag von 15,3 im abgelaufenen Jahr auf 15,8%. Finde ich ganz schön viel. Es gibt zwar noch Kassen, wo es noch höher liegt, zum Beispiel bei 15,9 oder 16,1%. Aber das muss ja nicht sein. Und was passiert da eigentlich gerade genau in diesem Jahr 2021?
Naja, da passieren zwei Dinge. Die Krankenkassen haben auf der einen Seite eine ganze Menge Kosten rund um Corona und auf der anderen Seite haben sie weniger Beitragseinnahmen, weil Leute in Kurzarbeit sind und weil Leute auch ihren Job verloren haben. Beides, also weniger Einnahmen, mehr Ausgaben, sorgt dafür, dass der Beitrag steigen muss bei vielen Kassen, nicht bei allen. So, wenn du jetzt bei so einer Kasse bist, wo der Beitrag steigt, dann ärgerst du dich die Platze, weil dich das dann irgendwie vielleicht 10 Euro im Monat kostet. Musst du aber nicht hinnehmen. Ich habe jetzt also noch mal reingeguckt. Wir gucken uns das ja bei Finanztipp regelmäßig an. Und im Augenblick arbeiten wir gerade auch wieder am Krankenkassenvergleich. Das macht die Julia, unsere Expertin. Aber ich habe vorher schon mal reingespinkst. Die günstigste Kasse in Deutschland, das ist die HKK, die nimmt nur 14,99%. Auch für dich günstig, liebe Nina.
Ich sollte mal über einen Wechsel nachdenken.
Also die jedenfalls, die bleibt bei ihrem Preis. Das heißt, die steigert ihren Preis nicht. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn du die Krankenkasse sonst nicht so viel brauchst, zu der günstigsten Kasse hinzugehen. Weil im Kern sind die Leistungen der Kassen ja, also das meiste oder das allermeiste ist gleich. Und eigentlich bewegt man sich von der Kasse nur weg, ich würde nur von der Kasse weggehen, weil entweder der Beitrag steigt und das brauche ich nicht. Oder weil die Kasse mich geärgert hat mit ihrem Service. Also wenn eure Kasse euch nicht geärgert hat mit dem Service, sondern ihr da total zufrieden seid, dann könnt ihr auch überlegen, dass ihr die paar Euros mehr im Monat dafür ausgibt. Aber wenn die Kasse euch sowieso geärgert hat beim Service und dann wird sie jetzt auch noch teurer, dann ist das eine gute Gelegenheit zu gehen. Und es ist noch viel einfacher zu gehen. Wir haben nämlich jetzt den 1. Januar und ab heute ist es so, dass die Kasse wechseln so einfach ist wie den Stromanbieter wechseln. Ihr müsst nur die neue Kasse anschreiben. Und die kümmert sich dann um alles. Ihr müsst weiter nichts tun. Und wenn ihr das im Januar tut noch, dann könnt ihr zum 1. April in der neuen, preiswerteren und hoffentlich auch besser beim Service seienden Kasse sein.
Das klingt super einfach. Ich überlege mir das auch noch mal. Ist schon ein bisschen her, dass ich zuletzt die Krankenkasse gewechselt habe. Aber ich denke, wir sprechen hier im Podcast auch tatsächlich noch mal über das Thema Krankenkassenwechsel und auch über unseren großen Krankenkassenvergleich, der im Moment noch läuft. Alles zu diesem Themenkomplex verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Und damit sind wir beim letzten Thema, würde ich sagen.
Genau. Oder? Jo, würde ich auch sagen.
Also, Thema Nummer 4, das wir uns für heute vorgenommen haben, das Thema Energie. Es gibt ab diesem Jahr einen CO2-Preis für Energie, also konkret für Wärme, sei es Heizöl oder Erdgas, und für Benzin und Diesel, also für Verkehr. Das Gesetz dazu ist Anfang November in Kraft getreten, also schon vor ein paar Monaten, nämlich das erste Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. So heißt dieses schwierige Ding. Sehr schön, ne? Habe ich unfallfrei hingekriegt.
Ja.
Was bedeutet es denn für dich und für mich als Verbraucher, Verbraucherin konkret? Was wird warum teurer?
Also die Idee ist, dass wenn der Sprit teurer wird und das Heizöl teurer wird, die Leute da ein bisschen sensibler mit umgehen, weniger davon verbrauchen oder vielleicht eine olle Heizung auch rausschmeißen und einen Spritschlucker austauschen für ein E-Auto. Und deswegen soll das teurer werden. Und das wird dieses Jahr mit der CO2-Abgabe erstmal alleine um so 8 Cent für einen Liter Sprit teurer und 7 Cent bei Gas, glaube ich. Und da kommt dann die Mehrwertsteuer noch dazu. Also zusammen ungefähr 10 Cent, die das teurer wird. Ich habe dann auch gleich, ich habe einen Flüssiggastank. Ah, du hast Besuch.
Ja, mein Kind macht sich im Hintergrund bemerkbar.
Super. Der Flüssiggastank, ich habe ihn nochmal voll gemacht zum alten Preis. Also jetzt wäre es ungefähr 10 Cent teurer. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Diese Abgabe soll nämlich in den nächsten Jahren auch noch steigen, sodass 2025, 2026 der Sprit oder auch das Heizöl durchaus 25 oder 30 Cent teurer sein kann, allein durch diese Abgabe, damit wir alle endlich unsere olle Ölheizung rausschmeißen und ein Solardach installieren. Tretet euren Vermieter in den Hintern, wenn der das nicht machen will.
Unsere Finanztipp-Energie-Expertin Ines hat da ganz frisch einen Ratgeber zu erstellt. Den verlinken wir auch in den Shownotes und der dürfte zum Jahreswechsel dann auch tatsächlich live gegangen sein. Ja, auch in diesem Zusammenhang übrigens unser Rat: Vergleich am besten, ob du nicht einen günstigeren Gas-, Heizöl- oder auch Flüssiggasanbieter bekommen kannst. Das verlinken wir ebenfalls in den Shownotes. Ich habe das übrigens auch für meine Mutter gemacht und unseren Gaspreisvergleichsrechner angeworfen, denn bei ihr war eine saftige Preiserhöhung angekündigt und das lohnt sich dann schon, wenn man wechselt. Da kann man wirklich kräftig sparen.
Genau. Und was man auf jeden Fall auch machen kann, also wenn ihr selber so ein Haus habt oder selber daran drehen könnt, es gibt im Augenblick 45% Förderung tatsächlich, wenn ihr eure olle Ölheizung rausschmeißt und eine neue, moderne, ökologische Heizung einbaut. 45%, also fast die Hälfte, gibt so ein fetter Start dazu. Guckt mal, dass ihr einen Handwerker findet, bevor der Ölpreis noch weiter steigt.
Ja, wir sind im neuen Jahr und ausnahmsweise, weil wir doch schon eine recht lange Folge jetzt bislang produziert haben, würde ich vorschlagen, ich verzichte auf die Zusammenfassung, nenne nur noch mal kurz die vier Themen, die wir besprochen haben und verweise auf unsere Shownotes, wo zu all den Themen, nämlich Steuern, Arbeit, Sozialversicherung und Energie, in den Shownotes sind alle wichtigen Links dazu, zu unseren tollen Ratgebern, die es auf der Finanztipp-Website gibt. Und die empfehlen wir natürlich immer zum Nachlesen.
Und vor allen Dingen unser Newsletter, der erscheint jeden Freitag, wie dieser Podcast. Da steht alles das auch drin, hoffentlich.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere uns, erzähl es weiter, empfehle uns weiter. Schenk uns 5 Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible, Audio Now oder wo immer du sonst hörst. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, gerne per E-Mail an podcast@finanztipp.de.
Auch in diesem Jahr bleibt weiter wichtig, ihr seid ja noch nicht alle geimpft, bleibt gesund. Das wünschen euch, das wünscht dir
Nina Zimmermann
und Hermann Josef Tenhagen. Frohes Neujahr.
Alles Gute für 2021.